Ja, ganz herzlichen Dank. Wenn ich mich nicht sowieso heimisch fühlen würde hier, dann spätestens im Angesicht dieser Tasse hier, ne? Prost, kann ich mal sagen, ja. Aber vielen, das ist wahre Fürsorge. Und ich finde es sehr schön, dass Sie alle gekommen sind, auch am Ende eines solchen langen Tages, der ja auch für viele ein Arbeitstag ist, dass wir hier gemeinsam das Wort Gottes studieren können unter diesem ja, herausfordernden Motto, geschüttelt und trotzdem bewahrt. Und ich kann mir vorstellen, dass viele von Ihnen sich in irgendeiner Weise geschüttelt fühlen. Vielleicht nicht gerade jetzt heute, vielleicht ist heute nichts Schlimmes passiert, aber jeder hat ja bestimmte Herausforderungen, bei denen er so den Eindruck hat, ich kriege die nicht kontrolliert, ich kriege die nicht in den Griff. Ich frage mich, wann bricht da das nächste Problem über mich herein? Und bei Hiob war es so, bei Hiob war es eigentlich noch viel schlimmer. Und wir wollen gucken, wie Gott mit ihm vorgegangen ist in der Hoffnung und Erwartung, dass Gott auch uns helfen wird in den Herausforderungen, die wir zu bestehen haben. Und zu Beginn möchte ich den Text lesen, der uns heute beschäftigen wird. Es ist Hiob 2, 1 bis 13. Da gab es einen kleinen Druckfehler, aber den hatten wir aus Hannover geliefert. Und wenn Sie Ihre Bibel dabei haben, werden Sie aber, wenn Sie dieses zweite Kapitel mitlesen, dann auch im Laufe der Predigt einen Überblick noch darüber bekommen, was im ersten Kapitel geschehen ist. Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten, also die Engel dort in Gottes Rat im Himmel, und unter ihnen kam auch der Satan, um sich vor den Herrn zu stellen. Da sprach der Herr zum Satan, wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht Hiob beobachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet, und er hält immer noch fest an seiner Tadellosigkeit, obwohl du mich gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verderben. Das ist die Zusammenfassung von Kapitel 1. Der Teufel hatte Gott herausgefordert und hat gesagt, dieser Hiob da, der dient dir nur, der ehrt dich nur, weil er was davon hat, weil es ihm gut geht, weil ihn das reich macht, weil ihm das angenehm ist für seine gesamte Lebenssituation. Aber lass sich das mal ändern, dann wirst du sehen, der wird sich sehr, sehr schnell wieder von dir abwenden. Glaub doch nicht, Gott, dass der Hiob dich um deiner selbst willen liebt, dass er dir um deiner selbst willen glaubt. Der zieht nur seinen Vorteil aus seinem Glauben. Und in dem Moment, wo der Vorteil weg ist, wird auch der Glaube weg sein. Du wirst es sehen. Und dann, das können Sie nochmal nachlesen zu Hause, sehen wir, wie sozusagen Gott dem Teufel ein Stückchen Spielraum lässt. Und er sagt, du wirst sehen, er wird dir nicht auf den Leim gehen. Und wie Hiob sich wirklich sehr bewährt in dieser Situation und sich nicht an Gott versündigt. Und in dem Zusammenhang, als Hiob dann wirklich schweres Leid erfährt, bis dahin, dass er sogar seine Kinder verliert, spricht er dann diesen berühmt gewordenen Satz, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und man steht davor und liest das und sagt, wie ist das möglich? Und im zweiten Kapitel werden wir den Hiob ein bisschen mehr und ein bisschen näher kennenlernen, und es wird etwas deutlicher noch werden, warum er in dieser Lage war, so zu reagieren. Als Beispiel für Hiob möchte ich aber beginnen mit einer Situation aus den USA in Minneapolis bei den US Open der Golfer im Jahr 1991. Da geschah Folgendes. Plötzlich braute sich ein Unwetter zusammen. 40.000 Besucher dieses Golfspektakels suchen Schutz vor dem Regen. Am 11. Loch des Golfkurses flüchteten 12 Menschen vor dem Gewitter unter, Sie ahnen es schon, unter einen hohen Baum. Trotz der Aufforderung, woanders Schutz zu suchen, flüchten sie unter einen hohen Baum. Und gerade dieser Baum wird vom Blitz getroffen. 6 Menschen können sich retten, die anderen 6 verlieren plötzlich ihr Leben. Einer stirbt noch mit der Hand in der Tasche. 1991. Und wenn Sie fragen, warum traf es ausgerechnet diesen einen Baum am 11. Loch, dann ist die Antwort ganz eindeutig. Er war der höchste Baum weit und breit. Er ragte aus allen anderen Bäumen heraus und darum traf ihn dieser Blitzschlag. Und dieser Baum ist ein Bild für Hiob. Er hilft uns sehr schnell, was Hiobs Problem war. Dieser Mann ragte aus seinen Zeitgenossen heraus. Gott sagt in Kapitel 1, seinesgleichen gibt es nicht auf Erden. Warum? Weil er mit seinem Leben Gott dienen wollte. Hier steht, er führt ein hingegebenes Leben, und zwar nach Gottes Urteil, vorbildlich. Und deswegen traf ihn das Leid. Und das ist das große Problem dieses Hiobs-Ereignisses. Das ist ja nicht einfach nur eine Geschichte, das ist ja, wie die Bibel insgesamt deutlich macht, wirklich passiert. Und das ist das Dramatische, gerade deshalb traf ihn der furchtbare Schlag. Gerade deshalb ereilte ihn die Katastrophe. Ich lese ihn aus Kapitel 1 nochmal die Verse 8 bis 9. Da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet, also der Gott wirklich von Herzen ehrt und ernst nimmt und das Böse meidet. Der Satan aber antwortet dem Herrn und sprach, ist Gott umsonst, ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Und dann sagt Gott, okay, und das werden wir jetzt beweisen, dass er es nicht macht, um einen billigen Vorteil davon zu haben, sondern weil er mir wirklich vertraut. Aber Sie verstehen jetzt, Hiob wird deshalb in diese herausfordernde Situation hineingestürzt, weil er Gott glaubt, weil er, wie es hier heißt, gottesfürchtig ist, weil er ein Gott wirklich hingegebenes Leben führt. Und das macht die Sache für uns so kompliziert. Das ist das Dunkle an dieser Biografie. Also wenn jemand für Böses leidet, gut, das gönnt man auch keinem, aber dann kann man das ja noch irgendwie nachvollziehen. Aber weil er Gutes getan hat? Weil er richtig gehandelt hat? Und in unserem zweiten Kapitel heute wird es ja nochmal wiederholt, nochmal betont in Vers 3, wenn Gott zum Satan sagt, hast du meinen Knecht gesehen, seinesgleichen gibt es nicht auf Erden. Und dann am Ende dieses Verses 3, obwohl du mich gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verderben. Also es gibt keine Ursache, es gibt keinen Anlass, es gibt keinen Grund, Hiob für irgendwas zur Rechenschaft zu ziehen. Nicht, weil er ein sündloses Leben führen würde, das führt kein Mensch, aber weil er Gott ernst nimmt, weil er ihm treu dient. Und ja, und gerade deswegen kommt er in diese Situation, dass er einerseits ein Vorbild ist für Gottvertrauen, für Hingabe an Gott, und deswegen wird er jetzt in dieser Weise herausgefordert. Und das macht die Situation so, ja, man könnte sagen, so verstörend, so erschreckend, so anscheinend sinnlos auf den ersten Blick für Hiob selbst, für seine Frau, für die Freunde und für uns genauso, weil Gott uns in seinem Handeln so unverständlich erscheint. Und nicht nur in seinem Handeln mit Hiob, sondern manchmal auch in seinem Handeln mit uns selbst oder einem Menschen, den wir lieb haben. Aber wissen Sie, das gehört zu dem großen Porträt, das uns Gott in seinem Wort über seine Person, über sich selbst offenbart. Nicht nur bei Hiob, das finden Sie durch die Bibel hindurch immer wieder. Nämlich, dass Gott eine verborgene Seite hat. Dass Gott auch eine verborgene Seite hat, die uns zu schaffen macht. Dass wir nicht immer verstehen, warum Gott wie handelt. Und Martin Luther und die anderen Reformatoren haben dafür einen Begriff gebraucht. Sie haben von dem Deus absconditus geredet, von dem verborgenen Gott. Und auch als Christen erleben wir solche Situationen, dass Gott uns in seinem Handeln verborgen bleibt. Dass wir sagen, wir vertrauen ihm doch und wir wollen ihm doch dienen. Und wir nehmen ihn doch ernster als jede andere Macht dieser Welt. Und warum verstehe ich ihn dann hier an dieser Stelle so wenig? Und das ist unser Thema heute, die Verborgenheit Gottes. Und wie sollen wir damit umgehen? Und was bedeutet das für unser Vertrauen Gott gegenüber, wenn er manchmal so verborgen ist. Wir haben in Kapitel 1, das können Sie nochmal nachlesen, gesehen, wie Hiob bewahrt wurde, dass er nicht den Glauben verliert, dass er am Ende dieses ja, persönliche Bekenntnis ablegen kann. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt, dass es ihn eher stärkt im Glauben, dass es ihn nicht zerstört. Und trotzdem ist Hiob keine längere Ruhe vergönnt danach. Denn der Teufel gibt noch lange nicht auf. Er setzt jetzt richtig nach. Und damit beginnt dieses zweite Kapitel. Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten und unter ihnen kam auch der Satan, um sich vor den Herrn zu stellen. Da sprach der Herr zum Satan, wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und er hält immer noch fest an seiner Tatlosigkeit, obwohl du mich gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verderben. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach, Haut für Haut. Ja, alles, was der Mensch hat, gib dir hin für sein Leben. Aber strecke doch deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an. So wird er dir sicher ins Angesicht absagen. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, er ist in deiner Hand, nur schone sein Leben. Also Gott sagt, du darfst noch einen Schritt weitergehen, aber du darfst ihn nicht töten. Sein Leben darf nicht angetastet werden. Und wir sehen, was hier passiert, das ist dramatisch. Nachdem der Teufel beim ersten Versuch gescheitert ist, weil Hiob genau das Gegenteil von dem getan hat, was der Teufel vorhergesagt hatte, startet der Teufel nun einen zweiten Versuch. Er will den Hiob zu Fall bringen. Und übrigens haben Sie gehört, ne, Gott erinnert den Teufel daran, dass dessen These eindeutig widerlegt wurde. Gott sagt, hast du den Hiob gesehen? Von wegen, er wird mir absagen. Hat er nicht gemacht. Und wir hören aus diesen Versen heraus, diesen Versen, über, wo Gott über Hiobs Treue spricht, wie Gott das doch mit Freude erwähnt. Gott freut sich, wenn seine Leute ihm treu sind. Gott freut sich, wenn wir die Vorhersagen des Teufels über unser Verhalten Lügen strafen. Gott freut sich, dass der Hiob ihn offenkundig wirklich liebt. Und Gott sagt dem Teufel hier gewissermaßen, ich muss kein Wort von dem zurücknehmen, was ich über meinen Knecht Hiob gesagt habe. Und deswegen wiederholt Gott hier nochmal diese Eigenschaften, die er dem Hiob schon im ersten Kapitel zugesprochen hatte. Untadelig, rechtschaffen, der Gott fürchtet, das Böse meidet, er hält immer noch fest an seiner Frömmigkeit oder an seiner Tadellosigkeit. Und das Wort, was hier mehrfach verwendet wird, das ist im Hebräischen das Wort Tam. Und das kann man übersetzen mit tadellos oder fromm oder man kann es auch übersetzen mit ungeteilt. Und das trifft es wahrscheinlich hier bei Hiob sehr gut. Vollständig. Das heißt, er macht keine faulen Kompromisse. Das heißt nicht, er ist sündlos, weil kein Mensch sündlos ist vor Gott. Ich sage das nochmal. Aber er meint es wirklich ernst. Er spielt nicht mit Gott. Er benutzt Gott nicht nur als Krücke für Situationen, in denen er sich selber zu schwach fühlt. Er holt Gott nicht aus der Schublade, wenn ihm gerade keine bessere Lösung einfällt. Sondern er will ihm wirklich ohne faule Kompromisse Freude machen. Er will ihn ehren. Er will ihm dienen. Und der alte bayerische Bischof Hermann Wetzel hat das mal gesagt, Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu begreifen. Und das war Hiobs Devise. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu begreifen. Ich bin gern von Gott abhängig. Ich sage nicht, ich bin von Gott abhängig, aber eigentlich würde ich viel lieber mein eigenes Ding machen. Sondern ich vertraue ihm, ich bin gern von ihm abhängig, weil ich weiß, er meint es gut mit mir. Er hat einen guten Plan. Er will für mich nur das Allerbeste. Und liebe Leute, diese persönliche, vorbehaltlose Hingabe an seinen Schöpfer und Herrn, das ist das Kennzeichen der Christen bis heute. Und damit stehen wir ganz krass im Gegensatz zu dem, was der Humanismus als das Streben des Menschen nach Autonomie, nach Selbstbestimmung, nach Selbstverwirklichung nennt. Das ist in der Tat die krasse Gegenposition. Der Humanismus, der immer noch zu den prägenden weltanschaulichen Größen unserer Zeit gehört, der sagt den Menschen, du musst dein eigenes Ding machen, du musst dich selbst verwirklichen. Du musst aufpassen, dass niemand anderes dir gewissermaßen vorgibt, wie du leben sollst. Klammer auf, an anderer Stelle sind die Leute dann sehr willfährig und lassen sich von allen möglichen Leuten, teilweise sogar vom Staat, vorschreiben, wie sie ihr Privatleben führen sollen. Ja? Also da sind sie dann plötzlich nicht mehr so humanistisch. Ja? Aber das ist eigentlich der Gegensatz. Und Hiob sagt, nein, ich will Gott gehorchen. Meine Freiheit wird nur dadurch garantiert, dass mein Leben in der Hand eines Höheren steht, der besser weiß als ich selbst, was gut für mich ist. Der besser weiß als wir selbst, was gut ist für unsere Ehen, für unsere Familien, für unseren Umgang mit der Sexualität, für die Gestaltung des Lebens. Abhängigkeit von Gott, ja, das hat Hiob als Glück begriffen. Und er hat genauso wie die echten Christen eben das Gegenmodell zum Humanismus gelebt, wenn man so will. Und deswegen beißt sich der Teufel die Zähne an ihm aus. Weil Hiob eben nicht einfach nur sein eigenes Süppchen kochen will und nicht nur so sein eigenes Privatglück im Schrebergarten sucht und ihm alles andere egal ist, sondern weil er wirklich Gott gehorchen und Gott dienen will und weil er weiß, nur das gibt meinem Leben wirklich den entscheidenden Glanz, die entscheidende Tiefe, eine wirkliche Freude und einen echten Sinn. So, aber der Satan gibt so schnell nicht auf. Das hat ja Paulus später auch immer wieder deutlich gemacht, wir haben nicht zu kämpfen mit Fleisch und Blut, sondern wir müssen wissen, dass wenn wir Jesus nachfolgen, dass der Teufel ein Interesse hat, uns dabei immer wieder stolpern zu lassen, uns Knüppel zwischen die Beine zu werfen, uns die Freude zu rauben. Das ist ganz normal. Und so sehen wir das auch hier bei Hiob. Hiob verbeißt sich, beziehungsweise der Teufel verbeißt sich in Hiob. Und deswegen wiederholt der Teufel diese bereits längst widerlegte Verunglimpfung, dass der Hiob nur so lange glauben würde, wie ihm das Vorteile bringt. Aber jetzt kommt eine neue Begründung. Und diese neue Begründung ist sehr modern, wie Sie gleich merken werden. Und sie ist total niederträchtig. Hiob sagt Folgendes, und das ist jetzt eine ganz entscheidende Passage, Vers 4. Beziehungsweise der Satan sagt über Hiob Folgendes. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach Haut für Haut. Ja, alles, was der Mensch hat, gibt er hin für sein Leben. Aber strecke doch deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an, so wird er dir sicher ins Angesicht absagen. Der Teufel sagt hier, also Gott, den entscheidenden Test hast du mit Hiob ja noch gar nicht gemacht. Du bist ja noch, das ist ja noch alles viel zu vorsichtig, was bisher gelaufen ist. Die Schlinge wurde ihm ja noch gar nicht eng genug um den Hals gelegt. Und dann kommen hier zwei Sprichwörter, Haut für Haut, und alles opfert der Mensch für sein Leben. Was heißt das? Haut für Haut, das heißt, man gibt einen Teil weg, um einen anderen Teil dafür zu retten. Das heißt, Haut für Haut. Man gibt Haut weg, um seine eigene Haut zu retten. Und der Teufel will damit sagen, der Hiob opfert notfalls die Haut seiner Kinder und die Haut seiner Knechte, um seine eigene Haut zu retten. So ist das gemeint. Haut für Haut. Und in die gleiche Kerbe schlägt auch das zweite Sprichwort. Das zweite Sprichwort, wo es heißt, alles, was der Mensch hat, gibt er für sein Leben. Also das heißt, wenn es um sein nacktes Überleben geht, dann ist der Mensch bereit, alles andere ohne großes Federlesens zu opfern. Haut für Haut, das ist wieder das Gleiche. Alles gibt der Mensch, wenn du ihm an sein nacktes Leben gehst, dann ist er bereit, alles zu opfern, seien es Menschen, seien es Loyalitäten gegenüber Freunden, seien es Überzeugungen, seien es heilige Prinzipien oder irgendwelche Dinge und sogar Gott. Geh ihm an seine Haut, dann wird er alles opfern, um nur seine eigene Haut zu retten. Und damit bezichtigt der Teufel Hiob erneut wessen? Der totalen Selbstsucht. Des brutalen Egoismus. Er sagt, Gott, wenn man ihm wirklich an die nackte Existenz geht, dann wird er über Leichen gehen. Dann wird er dafür alles opfern, solange er noch etwas anderes aufgeben kann als sich selbst. Aber dann, pass auf, in dem Moment, wo du an sein eigenes Leben herangehst, in dem Moment, wo seine nackte Existenz bedroht wird, in dem Moment, wo er das am eigenen Leibe fühlt, etwa schwerste Krankheit, pass auf, da wird alles andere seinen Wert verlieren. Da wird Hiob allen Glauben dahin fahren lassen. Da wird Hiob alle Verantwortung für Gott und für seinen Nächsten dahin fahren lassen. Da wird Hiob hinter der schwarzen Wolke seines Leidens Gott dich nicht mehr finden und er wird dich auch nicht mehr finden wollen. Strecke doch deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an, so wird er dir sicher ins Angesicht absagen. Er wird sagen, mit diesem Gott will ich nichts mehr zu tun haben. Und damit kommen wir zu einer ersten Auswirkung der Verborgenheit Gottes, die wir heute Abend bedenken müssen. Und diese erste Auswirkung ist Anfechtung. Verstehen Sie, Gottes Verborgenheit ist unser erster Punkt, kann zur Anfechtung werden. Kann uns dahin treiben, dass wir uns innerlich fragen, ja, kannst du dich auf Gott wirklich so verlassen? Und man kann das hier richtig mit Händen greifen in diesem Text. Der Teufel will Hiob durch die Not dahin treiben, genau so zu reagieren, wie der Teufel es dem Hiob unterstellt. Er will die Not so doll anheizen, dass er den Hiob irgendwann dahin bekommt, dass der Hiob wirklich so reagiert, wie der Teufel es hier sagt. Dass er nämlich im Klammern an sein nacktes, erbärmliches Leben bereit wird, alles andere zu opfern. Und hören Sie die Aktualität dieser Aussage. Also man muss sich fast zwingen, sich daran zu erinnern, dass das vor Jahrtausenden geschrieben wurde, dieser Text. Denn in unseren Tagen hat der Philosoph Giorgio Agamben gerade im Rückblick auf die letzten beiden Jahre genau diese Versuchlichkeit des Menschen erneut beschrieben. Das heißt, er hat es zu Beginn dieser zwei Jahre gemacht, weil er bestimmte Entwicklungen schon sehr aufmerksam beobachtet hat. Indem Giorgio Agamben nämlich vor einer Gesundheitsdiktatur gewarnt hat. Und er hat gesagt, eine Gesundheitsdiktatur lebt davon, dass man den Menschen den Eindruck vermittelt, es ging nur darum, ihr nacktes biologisches Leben zu retten. Das sei quasi die einzigste und die wichtigste Aufgabe. Und er sagt, das beginnt in der Regel damit, dass man das biologische Leben abtrennt vom Bewusstsein, also von Freiheit, von Würde. Egal, wir reden jetzt nicht über Menschenwürde, egal, wir reden jetzt nicht über Freiheit, es geht darum, das nackte Leben zu retten. Ja? So, eine typische Entwicklung. Und Giorgio Agamben hat das nachgewiesen, dass seit der frühen Neuzeit genau diese Abtrennung des biologischen Lebens von allen anderen Werten immer ein Unterdrückungsinstrument in den Händen totalitärer Mächte gewesen ist. Ein ganz bewährtes Unterdrückungsinstrument seit Jahrhunderten, dass man den Menschen sagt, es geht an dein nacktes Leben und wenn du das retten willst, dann musst du alles andere bereit sein, dafür zu opfern. Und der Sprachwissenschaftler Professor Gumbrecht hat einen Aufsatz über Giorgio Agamben geschrieben, ist einer der wahrscheinlich zurzeit renommiertesten Sprachwissenschaftler, den wir in Deutschland haben. Und Professor Gumbrecht hat es so geschrieben, er sagt, und so rechtfertigt plötzlich die absolut gesetzte Erhaltung des biologischen Lebens undemokratische Übergriffe der politischen Macht mittels geschürter Furcht vor ihrem eigenen Tod sind die meisten Bürger offenbar zu jeder Art von Verzicht motivierbar. Zitat Ende. Und merken Sie, hier erkennt man Schatten dieser Denkweise, die der Teufel dem Hiob unterstellt. Geh ran an sein nacktes Leben, mach ihm Angst, soweit es geht, dann wird er dafür alles opfern. Und was der Teufel über Hiob behauptet, das konnten wir an vielen Zeitgenossen während der letzten zwei Jahre beobachten. Nachvollziehen, aber nicht an Hiob. Vers 6. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, er ist in deiner Hand, nur schone sein Leben. Und wenn Sie dann lesen, wie es weitergeht, dann zeigt sich bei Hiob umgehend eine heftige Symptomatik. Vers 7. Da ging der Satan vom Angesicht des Herrn weg und er plagte Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle bis zum Scheitel, sodass Hiob eine Scherbe nahm, um sich damit zu kratzen, während er mitten in der Asche saß. Stellen Sie sich das bitte wirklich vor, so die Bibel ist manchmal sehr krass in ihren Beschreibungen und beschönigt nichts. Ja? Und Sie müssen überlegen, das kommt jetzt nach allem, was der bis dahin schon durchgemacht hat. Der fängt ja nicht bei Null an. Der ist ja nicht, sondern bei minus 20 oder so, ne? Der ist ja, kommt ja nicht gerade aus dem Urlaub und ist bei besten Kräften und dann passiert das, sondern der hat ja gerade Fürchterliches hinter sich. Der trauert um seine Kinder. Der muss diese ganzen anderen Verluste, im Verlust, Vergleich zum Verlust seiner Kinder, war ihm sein Besitz sicherlich piepegal, aber es ist ihm alles zusammengestürzt, verstehen Sie? Und in dieser Situation, wo er quasi schon am Boden liegt, kommt jetzt das obendrauf. Und wir werden das sehen, das ist eine Hautkrankheit mit Wundschorf, die hier beschrieben wird. Ich habe Mediziner gefragt, also eine exakte medizinische Differentialdiagnose ist nicht so leicht möglich aufgrund dieser Symptomatik. Ja, einige haben an Pocken gedacht, andere haben darauf verwiesen, dass im Alten Testament, im zweiten Buch Mose, ein ähnliches hebräisches Wort für die Blattern benutzt wird. Also wir können das nicht hundertprozentig mit einer Diagnose jetzt übersetzen, aber auf alle Fälle war es eine furchtbare Qual. Und Hiob rechnet möglicherweise damit, daran zu versterben. Ja? Und wenn Sie das Buch Hiob weiterlesen, dann sehen Sie, dass noch viele weitere Symptome dazukommen, auch psychosomatische Symptome, dass er Angst kriegt, dass er im Grunde genommen massive Kreislaufprobleme bekommt und so weiter und so weiter. Also das war wirklich, das war nicht einfach mal ein Schnupfen. Ja? So, und dieser ganze Prozess, muss man sagen, zieht sich über viele Monate hinweg. Das ist also nicht eine Sache von 3 Tagen oder von einer Woche, ja, sondern dieser Prozess zieht sich wirklich über Monate hinweg. In Kapitel 29, Vers 2 sagt Hiob: Oh, dass ich wäre wie in den früheren Monaten, wie in den Tagen, als Gott mich behütete. Und in diesem Prozess, und das müssen wir uns klar machen, da verliert Hiob immer mehr die Kontrolle über seine Situation. Er fühlt sich immer mehr ausgeliefert. Er wird zunehmend fixiert auf seine körperliche Qual. Genau das, was der Satan gewollt hat. Und der Schreiber lässt, wie gesagt, keine Einzelheit aus, sodass Hiob eine Scherbe nahm, um sich damit zu kratzen, während er in der Asche saß. Und das ist wirklich ein Bild des Jammers und der Erbärmlichkeit. Früher, das sagt das erste Kapitel, war Hiob ein Ehrenmann gewesen. Eine Führungspersönlichkeit in den Toren der Stadt, wie ein Bürgermeister, wie ein kleiner Funktionär oder auch ein größerer. Ja, er galt etwas, er hat einen exzellenten Ruf. Und schauen Sie, was ist jetzt daraus geworden? Jetzt blieb ihm nur noch die Müllkippe, wo man den Unrat zu Asche verbrannte. Und dieses in der Asche sitzen war möglicherweise auch ein verbreitetes Trauerritual. Davon lesen wir an verschiedenen Stellen im Alten Testament. Und wissen Sie, was noch auffällt? Es fällt auf diese Einsamkeit, dass er da fast wie ein Ausgestoßener sitzt. Ja, außerhalb der Stadt, auf diesem Aschehaufen, haben ja viele erfolgreich erlebt. Nachdem sie alles verloren haben, wurden sie dann auch sehr schnell einsam. Also auch viele erfolgreiche Geschäftsleute, wenn sie dann irgendwie Insolvenz anmelden mussten oder so. Und plötzlich war die Anzahl der Freunde nur noch sehr, sehr klein. Konnte man eine Hand vielleicht abzählen und am Ende blieb vielleicht gar keiner mehr. Und noch eine Einzelheit erspart uns der Schreiber nicht, wie sich Hiob hier mit der Scherbe kratzt. Wahrscheinlich um den Juckreiz zu lindern, obwohl damit ja die Wunden und Entzündungen nur noch schlimmer werden. Also man muss sagen, menschlich gesprochen ist das nur noch demütigend und sollte noch ein Funke an Hochmut und Selbstgefälligkeit in Hiobs Herzen gewesen sein, der wird ihm spätestens jetzt vergangen sein. Und zugleich wissen wir als Leser ohne Ursache. Also es gibt keine spezielle falsche Handlung von Hiob, wofür er jetzt die Konsequenzen hinnehmen würde. Er war ein Sünder, wie wir alle, aber dafür gab es keine Ursache. Und jetzt fragen vielleicht einige von Ihnen, wo ist denn seine Frau? Der war verheiratet. Wo ist denn seine Frau? Aber als sie die Szene dann betritt in Vers 9, da wünscht man sich, sie hätte es besser nicht getan. Ja? Vers 9, wie geht es denn weiter? Da sprach seine Frau zu ihm: Hältst du immer noch fest an deiner Tatlosigkeit? Sage dich doch von Gott los und stirb. Das ist das Schlimmste hier, ne? Anstatt ihren Mann zu trösten, anstatt ihn irgendwie zu ermutigen, packt sie ihm noch ein weiteres steinschweres Paket auf seine Seele und sagt: Ach, es bringt doch nichts mehr. Was willst du überhaupt noch?
Es lohnt sich doch nicht mehr.
Du kannst einpacken. Und wahrscheinlich ist es ihre eigene Traurigkeit und ihre eigene zornige Verzweiflung, die sich nun ja wie in einer Wüstenanklage gegen ihren Mann richtet. Und schauen Sie, wie wichtig ist es doch gerade in schlimmen Stunden, eine krisenfeste Frau an seiner Seite zu haben. Das wäre ja eigentlich ihre Berufung gewesen. Ne? Steht ja schon in 1. Mose 2, dass Gott die Frau geschaffen hat, um dem Mann eine Gehilfin zu sein. Das heißt nicht ein Fußabtreter, sondern eine verantwortliche Unterstützerin, ein Coach, eine Trösterin, eine Beraterin. Sie soll ihm eine echte Hilfe sein, ihn ermutigen in dunklen Tagen. Und wohl dem, der so eine Frau hat. Aber was macht sie hier? Sie macht genau das Gegenteil. Sie lässt sich hinreißen, als verlängerter Arm des Teufels zu agieren. Das ist schon krass. Sie stürzt den Hiob immer tiefer da rein. Und man fragt sich, kommt jetzt möglicherweise heraus, dass sie in ihrem Inneren den Glauben Hiobs möglicherweise gar nicht aus Überzeugung geteilt hat. Vielleicht war sie ja immer ein bisschen distanziert gewesen, möglicherweise ohne das so deutlich zu sagen. Sie sagen, der Hiob, der übertreibt das mit Gott, der soll sich da mal nicht so drauf verlassen. Das ist ja schon fast fanatisch, wie der glaubt und so. Vielleicht hat sie das gedacht. Das steht hier nicht, das weiß man nicht. Aber es muss Hiob unheimlich wehgetan haben. Also als der Mensch, der Hiob eigentlich am nächsten stehen müsste, macht sie sich zum Sprachrohr des Teufels. Und schauen Sie hin, sie greift ihren Mann gerade dafür an, wofür Gott ihn in Vers 3 ausdrücklich gelobt hatte. Das ist auffällig. Gott hatte zum Teufel gesagt, der Hiob, der hält immer noch fest an seiner Tadellosigkeit. Der Hiob bleibt mir treu, der hält fest an seiner Tadellosigkeit. Und in Vers 9, das war in Vers 3, und in Vers 9 nimmt die Frau gerade dieses Wort auf, um Hiob anzugreifen und sagt, willst du etwa immer noch festhalten an deiner Tadellosigkeit? So ein Quatsch. Also sie wirft ihm gerade das vor, wofür Gott ihn lobt. Und damit stellt sich seine Frau auch gegen Gott. Man kann nur sagen, ihr Frauen, kritisiert eure Männer nie für etwas, wofür Gott sie loben würde. Kritisiert eure Männer nie für etwas, wofür Gott sie loben würde. Und indem sie sich gegen Gott stellt, findet sie sich plötzlich, das will sie wahrscheinlich gar nicht, in einer Koalition mit dem Teufel wieder. Und dann, ja, dann ist es nur konsequent, dass ausgerechnet sie den Hiob genau zu der Verzweiflungstat animiert, die der Teufel vorher gesagt hat. Und das ist der bisher schlimmste Moment, nämlich zur Absage an Gott. Also sie sagt ihm, was bringt das? Sag dich von Gott los und stirb. Ja, das muss man sich vorstellen. Der Teufel hat gesagt, pass auf, er wird sich von dir lossagen. Wenn es ihm schlecht geht, wird er sagen, es bringt nichts mit Gott. Und genau dazu treibt ihn seine Frau jetzt in dieser Situation. Das ist wirklich, das ist erschütternd. Nur natürlich zu ihrer Verteidigung kann man sagen, sie hat auch eine qualvolle, eine zermürbende Zeit hinter sich. Es waren auch ihre Kinder, es war auch ihr Besitz. Und auch sie gehörte dazu, als denen innerhalb eines einzigen Tages ihre Existenzgrundlage weggerissen wurde. Auch ihre Trauer muss quälend gewesen sein und auch ihre Nerven müssen zerrüttet gewesen sein. Aber sie hatte immer noch ihren Mann. Und den scheint sie schon jetzt nicht mehr zu ertragen. Und in ihrer schäumenden Verzweiflung überschreitet diese Frau eine letzte Linie, die Hiob das Herz brechen muss. Sie sagt, ach, wirf doch dein Leben weg. Und schauen Sie, hier sehen wir, der Teufel kann jemanden sogar durch nahestehende Personen anfechten. Auch das kann sogar passieren. Selbst wenn es nicht so ist wie bei Hiobs Frau, selbst wenn die es gut meinen mit ihm. Also die meint es ja jetzt hier schon nicht mehr gut, das merkt man ja. Aber der Teufel kann jemanden selbst durch nahestehende Personen anfechten, selbst wenn die es gut meinen. Und ein Beispiel dafür ist kein geringerer als Petrus. Nur ganz kurz, Matthäus 16, Vers 22. In dieser Situation, als Petrus Folgendes sagt, 16, Vers 32, als Jesus davon redet, dass er bald ans Kreuz gehen müsse, um für uns zu leiden. Da heißt es, da nahm ihn Petrus beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Also geh nur nicht ans Kreuz, stirb nur nicht. Und Jesus wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan, du bist mir ein Anstoß, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Verstehen Sie, das ist so eine Situation, wo der Teufel den Petrus benutzt, der es wirklich gut meint, um Jesus zu etwas zu verleiten, von dem Jesus sagt, pass auf, es ist, als würde der Teufel aus dir sprechen. Denn stellen Sie sich vor, Jesus wäre nicht am Kreuz für unsere Schuld gestorben. Dann hätte er eben nicht den entscheidenden Auftrag erfüllt, dessen wegen er ja überhaupt auf die Erde gekommen ist. Stellen Sie sich vor, Jesus wäre nicht am Kreuz für unsere Schuld gestorben, dann wäre eines schon mal sicher, dass Sie und ich am Ende in der Hölle landen. Weil keiner da gewesen wäre, der uns unsere Schuld hätte vergeben können. Weil keiner da gewesen wäre, der uns die Strafe abnimmt, die wir gerechterweise verdient hätten für unsere Borniertheit und Eigensinnigkeit Gott gegenüber, für unseren Stolz, für unseren Unglauben, für unseren Humanismus, für unsere Art und Weise, wie wir Gott höchstens als Helfershelfer missbrauchen, wenn wir meinen, ihn gerade mal zu brauchen. Wir hätten keine Chance gehabt, ich nicht und Sie auch nicht. Aber dem Herrn sei Dank, Jesus hat sich von Petrus nicht beeinflussen lassen. Jesus, der Sohn Gottes, hat diesen Auftrag wirklich erfüllt. Er ist wirklich bereit gewesen, am Kreuz für dich und für mich sein Leben zu lassen. Und er hat auch gesagt, warum? Um die Strafe auf sich zu ziehen, die wir verdient gehabt hätten und die uns in die Hölle geworfen hätte. Und Jesus hat seine Macht endgültig bewiesen, dadurch, dass er nicht mal 48 Stunden später von den Toten auferstanden ist. Aber das war so eine Situation, verstehen Sie, wo selbst ein gutmeinender Mensch letztlich die Karte des Teufels gespielt hat. Und hier bei Hiob ist es ein Mensch, der offensichtlich nicht mehr gutmeinend ist. Hiobs Frau spricht aus, worauf der Teufel mit seiner ganzen Aktion zielt. Und das müssen Sie wissen, der Teufel will den Menschen verderben. Der Teufel will den Menschen am liebsten in den Tod treiben. Und jetzt legt die Frau dem Hiob, ja, was nah? Selbstmord. Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen, im Februar 2020 hat das Bundesverfassungsgericht in einem historisch zu nennenden Urteil eine weitere Säule unseres Rechtsbewusstseins in Deutschland eingerissen. Da hat nämlich das Bundesverfassungsgericht das ausdrückliche Recht zur Selbsttötung begründet. Und damit letztlich auch den Weg zum assistierten Selbstmord weiter geöffnet. Und wissen Sie, wie die Begründung ist? Die Begründung ist ja die völlige Autonomie, die völlige Selbstbestimmung des Menschen. Das behauptet das Gericht. Und das will das Gericht ableiten vom allgemeinen Persönlichkeitsrecht, wie Sie sagen. Und überlegen Sie, was das bedeutet. Das ist ein weiterer höchstrichterlicher Schritt weg vom biblischen Menschenbild. Ja, im biblischen Menschenbild wird ja deutlich, dass Gott, der Schöpfer, einen Anspruch auf unser Leben erhebt. Dass Gott bestimmt Anfang und Ende. Dass Gott sich unser Leben nicht aus der Hand nehmen lassen will. Dass wir nicht das Recht haben, selber zu bestimmen, wann wir kommen, so wie wir nicht das Recht haben, selber zu bestimmen, wann wir gehen. Und das hat unser oberstes Gericht angegriffen, dieses Letztverfügungsrecht Gottes über den Menschen. Und man kann sagen, während das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen gegenüber dem Staat immer mehr eingeschränkt wird, wird das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen gegenüber Gott immer mehr ausgeweitet. Und da ist es so, als würde sich der Staat zunehmend an Gottes Stelle setzen. Ja? Das Bestimmungsrecht des Staates wird immer mehr ausgeweitet und das Bestimmungsrecht Gottes wird immer mehr eingeschränkt. Und schauen Sie, wenn der Mensch das Verfügungsrecht darüber bekommt, sein eigenes Leben zu beenden, dann macht er sich letztlich selbst zu Gott. Und Gottes Wort macht sehr deutlich, dass das Selbstmord in der Bibel nie legalisiert wird, nie für berechtigt erklärt wird, sondern dass es der Endpunkt der Verzweiflung und der Rebellion gegen Gott ist. Der Theologe Adolf Schlatter hat es so gesagt, mit dem Gott erfassenden Glauben steht die Vernichtung des eigenen Lebens immer im Streit. Denn die Vernichtung des eigenen Lebens ist Verzicht auf Gottes Hilfe. Sie ist Griff nach der schrankenlosen Verfügungsmacht über uns selbst. Sie ist Auflehnung gegen das uns beschiedene Los. Und dahin will der Teufel den Hiob treiben. In die Auflehnung, in den Griff nach der schrankenlosen Verfügungsmacht über sich selbst, in den Verzicht auf Gottes Hilfe. Und leider hat das Bundesverfassungsgericht ja dem Lebensmüden damit das totale Verfügungsrecht über sich selbst zugestanden. Und was geschieht mit jemandem, der in so einem Leid steckt? Dadurch, dass er jetzt sogar rechtlich das ganze Verfügungsrecht zugestanden bekommt über sein eigenes Leben, der wird auf sich noch mehr auf sich selbst geworfen. Dadurch, dass man dem Einzelnen dieses Verfügungsrecht zugesteht, wird er in eine letzte Einsamkeit gestoßen. Am Ende ist nur noch er da mit diesem Verfügungsrecht über das eigene Leben. Und dabei ist diese Selbstverfügung nichts anderes als eine Täuschung, nichts anderes als eine Illusion. Martin Luther hat das mit diesem berühmten Bild vom Reittier auf den Punkt gebracht, mit dem er zusammenfasst, mit einem Bild, was die Bibel über den Menschen sagt. Luther hat das sehr, sehr deutlich erkannt in der Bibel, dass wir unser Leben nämlich nicht selber in der Hand haben. Das ist eine Illusion, die der Humanismus uns eingeredet hat. Aber die Bibel sagt sehr deutlich, wir werden im Letzten entweder von Gott gelenkt oder vom Teufel. Es gibt keine Neutralität. Und wenn das so ist, dass wir entweder von Gott geritten werden oder vom Teufel, wie Luther das in diesem Bild beschreibt, dann heißt das, wer gezielt von Gott wegläuft, wer Gott das Letztverfügungsrecht über sein Leben entreißen will, der kommt eben nicht in einen neutralen Raum, wo er über sich selbst bestimmen kann, sondern der landet damit letztlich in den Armen des Teufels. Und das zeigen diese Verse. Das ist erschütternd. Aber Hiob selbst, welche Gnade durchschaut das? Selbst jetzt noch. Er durchschaut die Bodenlosigkeit und die zerstörerische Wirkung, die aus den Worten seiner Frau folgen würde. Und er antwortet ihr folgendermaßen. Er aber sprach zu ihr, du redest so, wie eine törichte Frau redet. Und ich finde, das ist noch sehr schonend formuliert. Er sagt nicht mal, du bist eine törichte Frau, sondern er sagt, du redest nur, wie eine törichte Frau redet. Ja, das ist also noch sehr, sehr höflich, sehr schonend in dieser Situation. Und wir müssen wissen, dieser Moment ist der bisherige Höhepunkt seines Leidens. Überlegen Sie, wie betrogen, wie verlassen muss er sich gefühlt haben in diesem Moment, wenn der eigene Ehepartner die Karte des Teufels spielt. Und er war ja ein verantwortungsbewusster Ehemann. Welche Sorgen wird er sich gemacht haben um die geistliche Situation seiner Frau? Er wird sich gefragt haben, hat sie überhaupt jemals richtig geglaubt? War das echt, wenn wir zusammen gebetet haben? Oder hat sie das einfach nur so mitgemacht, weil ich es getan habe? Es müssen ihn schreckliche Sorgen befallen haben. Und trotzdem gibt er diesem zerstörerischen Impuls nicht nach. Warum? Warum? Die Antwort steht im Vers 6. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, er ist in deiner Hand, nur schone sein Leben. Gott gibt das Leben dieses Hiob nicht aus der Hand. Gott hält ihn fest. Gott bleibt ihm treu. Hiobs Leben gehört immer noch demselben Gott, denn Jesaja 41, Vers 10 von sich sagt, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Streichen Sie sich diesen Vers ganz dick an und das dürfen Sie auch für sich persönlich in Anspruch nehmen. Jesaja 41, Vers 10. Gott sagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Wenn du mir vertraust, dann bin ich mit dir und ich halte dich fest. Und damit sind wir schon beim zweiten Punkt, was wir hier über Gottes Verborgenheit lernen. Gottes Verborgenheit kann zur Anfechtung werden, aber ein zweites, und das müssen Sie unbedingt festhalten, Gottes Verborgenheit spricht nicht gegen seine Macht. Sie dürfen nie glauben, wenn Gott verborgen ist für Sie, dass das daran läge, dass Gott nicht mächtig genug ist. Nein, er ist mächtig genug, das sehen wir hier doch. Auch der verborgene Gott verliert seinen Ratschluss keine Sekunde aus den Augen. Auch der verborgene Gott weiß immer, was er tut. Wie es ein christlicher Liedermacher einer älteren Dame in den Mund legt, in einem Lied, sie war schwer krank, sie rechnete wohl mit ihrem Heimgang und dann kam sie doch nochmal frisch gestärkt aus dem Krankenhaus zurück. Und dann sagte sie Folgendes, und der Dichter hat ihr das in den Mund gelegt: Der da oben wollte mich noch nicht haben, und wie ich ihn kenne, ist das für mich gut. Der da oben will mich wohl noch hier unten. Der weiß ganz genau und immer, was er tut. Der weiß ganz genau und immer, was er tut. Und Psalm 115, Vers 3 sagt, unser Gott ist im Himmel, er tut alles, was ihm wohlgefällt. Unser Gott ist im Himmel, er tut alles, was ihm wohlgefällt. Und liebe Leute, das müssen Sie unbedingt festhalten, sonst verzweifeln wir. Auch der verborgene Gott behält das Gesetz des Handelns immer fest in seinen Händen. Was wir im Buch Hiob nicht haben, ist ein Machtkampf zwischen Gott und dem Teufel. Das gibt es nicht. Dazu ist der Teufel einfach zu lächerlich schwach. Es gibt hier im ganzen Buch Hiob keinen Machtkampf zwischen Gott und dem Teufel, sondern immer wenn Gott mit dem Teufel spricht, lässt er ihn antreten. Das sehen wir hier in Kapitel 1, 16, in Kapitel 1, 21 und wieder in Kapitel 2, 3. Da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht beachtet? Also der Gott lässt den Teufel antreten, während die Engel da, die anderen Engel auch antreten und sagt, nun berichte mal, nun erzähle mal. Ja, aber es ist klar, wer der Chef ist, es ist klar, wer zu sagen hat. Und die Tatsache, dass Gott das Sagen hat, das müssen wir aber auch sehen, mindert keineswegs die Schuld und die Verantwortung des Menschen. Schauen Sie, wir können nicht sagen, ja, Gott kontrolliert sowieso alles, also habe ich keine Schuld. Nein, der Mensch muss ja zum Bösen nicht erst überredet werden oder gedrängt werden. Der will es ja sowieso. Das Böse, das ist immer die Schuld des Menschen. Der Mensch strebt im tiefsten des Herzens immer wieder danach. Schauen Sie, was der Jesus in Matthäus 15 gesagt hat. Aus dem Herzen kommen die Dinge, die Probleme bereiten, wie die Gier und die Selbstsucht und die Gemeinheit und der Ehebruch und die Lüge und so weiter. Das kommt alles aus dem Herzen. Da können wir uns nicht herausreden. Wir haben schon unsere Verantwortung. Und wenn Gott uns nicht zurückhielte, dann täten wir noch viel mehr Böses. Benedikt Peters hat es mal so schön gesagt, sobald Gott die Kette länger lässt, wirkt sich das aus. Und der Sünder tut das, was er am besten kann, nämlich sündigen. Ja? Sobald Gott die Kette länger lässt, wirkt sich das schon aus. Und deshalb, wenn wir hier von Gottes Souveränität sprechen, dann verneinen wir nicht die Verantwortlichkeit des Sünders. Ja, Gott lässt bestimmte Dinge zu. Und Gott baut bestimmte Dinge auch in seinen Plan ein. Am Ende muss alles dem dienen, dass sein Ziel dabei herauskommt. Martin Luther hat das mal so schön gesagt, er hat gesagt, der Teufel ist letztlich nur wie ein Kettenhund Gottes. Luther hat ja immer so drastische Bilder geliebt. Er sagt, er darf nicht weiter als Gott zulässt. Und im Letzten muss selbst der Teufel als der Kettenhund Gottes, er kann am Ende nur das tun, was Gott zulässt und was im Letzten dazu beiträgt, dass Gottes Plan sich erfüllt. Und damit haben wir für uns ein wichtiges Ergebnis hier. Schauen Sie, Gottes Verborgenheit im menschlichen Leid widerlegt nicht seine Macht. Auch wenn wir nicht immer verstehen, wie Gott seine Macht einsetzt. Manches ist uns einfach unklar, wir sind einfach zu kurzsichtig, weil wir eben nur Menschen sind und nicht Gott. Und weil wir nicht alles überblicken. Aber das sagt uns dieses Kapitel hier, du musst nicht um Gottes Macht fürchten, wenn du Gottes Verborgenheit einmal nicht verstehst. Und von dieser Tatsache zeugt das Buch Hiob. Und wissen Sie, noch eine interessante Beobachtung. Nach dieser Szene wird der Teufel im ganzen Buch Hiob nicht mehr auftauchen. Sehen Sie, der spielt keine Rolle mehr, als wollte Gott uns damit sagen, so wichtig ist der auch nicht, der Kerl. Ja, von jetzt an spielt er keine Rolle mehr, er taucht nicht mehr auf, er wird nicht mehr erwähnt. So mächtig ist er nicht. Deswegen sollten wir den Teufel, auch wenn die Bibel sehr realistisch und nüchtern von ihm redet, auch nicht überbewerten. Wir sollten nicht ständig hinter allem und jedem den Teufel wittern. Wir sollten ihm nicht mehr Macht zugestehen, als er wirklich hat. Hiob hat es hier mit Gott zu tun. Die Sache gehört zwischen die beiden. Und Gott behält jederzeit die Verantwortung und den Überblick. Der hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Ich gebe zu, wir verstehen nicht in jedem Fall, wie Gott handelt. Ich verstehe nicht in jedem Fall und Sie auch nicht. Aber diese Erkenntnis ist doch sehr tröstlich mit der Macht Gottes,
Weil wir wissen dürfen, wir müssen keine Angst haben, wenn Dinge mal laufen, wie wir sie nicht in den Griff kriegen, nicht einordnen können, nicht verstehen können. Wir müssen keine Sekunde um die Macht Gottes fürchten. Er weiß immer, was er tut. Und dann eine dritte wichtige Beobachtung. Die Art, wie Gott seinen Hiob da durch diese Krise hindurchführt, die ist nicht nur ein Hinweis auf Gottes Macht, sondern zugleich auch ein Hinweis auf Gottes Treue. Und das ist das Dritte, was Sie unbedingt nach Hause mitnehmen und festhalten müssen. Ja, Gottes Verborgenheit kann zur Anfechtung werden, aber Gottes Verborgenheit zweitens spricht nicht gegen seine Macht und Gottes Verborgenheit drittens spricht auch nicht gegen seine Treue. Schauen Sie, Gott hält den Hiob fest. Trotz des Drucks dieser harten Tage und Wochen, trotz der Treulosigkeit seiner Frau, ist es dem Hiob geschenkt, an Gott festzuhalten. So wie wir es dann am Ende hier in Vers 10 lesen, wo Hiob sagt, wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir das Böse da nicht auch annehmen. Bei alledem versündigte Hiob sich nicht mit seinen Lippen. Was für ein Satz. Wenn wir all das Gute von Gott angenommen haben, sollten wir dann nicht auch das andere aus seiner Hand akzeptieren. Und wie ist es möglich, wie ist das möglich, dass ein Mensch in einer solchen Situation noch so an Gott festhalten kann? Und wissen Sie, die Antwort darauf gibt uns das Neue Testament ganz ausdrücklich, nämlich der Jakobusbrief, Kapitel 11. Der Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 11. Jakobus 5, Vers 11 erklärt uns, warum Hiob hier durchgehalten hat. Da heißt es, Jakobus 5, Vers 11, siehe, wir preisen glückselig die, welche standhaft ausharren. Und dann kommt die Erklärung. Von Hiobs standhaften Ausharren habt ihr gehört. Und ihr habt das Ende gesehen, also das gute Ende, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Jakobus sagt, das ist es, was ihr eigentlich mitnehmen könnt. Schaut, ihr habt von Hiobs standhaften Ausharren gehört. Und ihr habt das Ende, nämlich das gute Ende gesehen, was dann werden wir übermorgen sehen, das gute Ende, das der Herr für ihn bereitet hat. Und dann die Begründung, denn der Herr, also unser Gott und Vater und der Herr Jesus Christus, ist voll Mitleid und Erbarmen. Das heißt, Gott behält in jeder Sekunde dieses schwierigen Weges, dieses schwierigen Prozesses, die Hand fest an seinem Hiob dran. Nun muss man sagen, kaum ein Theologe hat so drastisch von der Verborgenheit Gottes geredet wie Martin Luther. Und vielleicht wissen Sie, dass Luther so von seiner persönlichen Charakteristik, von seiner Disposition her, ja einen gewissen Hang zur Schwermut manchmal hatte. Also Luther war nicht so eine rheinische Frohnatur, ja, sondern der hat manchmal ganz schön an den Dingen zu knabbern gehabt. Der hatte unheimlich dunkle Stunden, die er durchmachen musste. Und gerade da hat er immer wieder gesagt, es gibt ein entscheidendes Heilmittel, das wirkt und das seine Wirkung nie einbüßt. Und das ist die Kraft des Wortes Gottes. Dann haben wir gesagt, wenn gar nichts mehr bleibt, wenn ich kann mich an Gottes Verheißung krallen und klammern, die er mir gegeben hat. Und das war es etwa auch, was ihm während der Pest, als die 1527 in Wittenberg gewütet hat, trotzdem den Mut hatte, zu seinen Gemeindegliedern hinzugehen, trotzdem den Mut hatte, mit den Kranken und Sterbenden zu beten, trotzdem den Mut hatte, nah an seinen Leuten dran zu bleiben und sich nicht von ihnen zu distanzieren, weil Gottes Wort ihm die Kraft und ihm den Mut dazu gegeben hat. Und so hat es Gott auch uns versprochen. In 1. Korinther 10, Vers 13 sagt Gott, Gott ist treu. Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Vielleicht sind Sie momentan in einer bestimmten Versuchungssituation drin, wo Sie Angst haben, werde ich durchhalten. Dann schreiben Sie sich ganz dick 1. Korinther 10, Vers 13 auf. Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern er macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Wissen Sie, wir denken manchmal, ich ertrage es nicht mehr. Wir denken manchmal, jetzt zu viel. Das war doch sozusagen der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Aber Gott sagt, du kannst dich drauf verlassen, ich lasse dich nicht los. Und ich halte dich fest. Ich bin treu. Und deshalb wirst du in dieser Not nicht zugrunde gehen. Und schließlich, wir kommen langsam auf die Zielgerade, gibt uns dieses Kapitel einen Hinweis darauf, inwiefern Gottes Verborgenheit für unser Leben auch sehr heilsam, sehr stärkend am Ende sein kann. Schauen Sie nochmal Vers 10 und damit kommen wir dann zum Ende, wo es heißt, wo Hiob dann sagt, wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir da das Böse nicht auch annehmen. Bei alledem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Das ist eine interessante Formulierung. Und das ist nicht oberflächlich gemeint. Damit ist nicht gemeint, Hiob hat sich beherrscht und den Groll seines Herzens nicht über die Lippen kommen lassen. Nach dem Motto, er hat zwar innerlich gegrollt, aber er hat es nicht ausgesprochen. Nein, so ist das nicht gemeint. Sondern im Gegenteil, Gottes Wort verweist ja immer auf diesen ganz engen Zusammenhang zwischen unseren Worten, die wir wirklich ernst meinen, und unserem Herzen. Ne? Zum Beispiel dieses Wort, was aus dem Mund kommt, herausgeht, hat im Herzen seinen letzten Sitz. Ne? Davon quillt es über, der Mund quillt von dem über, was das Herz prägt. Oder wenn wir sehen in Jakobus 3, Vers 11, da wird gesagt, dass unsere Worte zeigen, aus welcher Quelle sie sprudeln. Und genau so ist das hier gemeint. Er versündigte sich nicht mit seinen Worten. Das meint, er blieb wirklich auch in seiner Überzeugung, in seinem Ausharren treu bei seinem Herrn. Und das war gewissermaßen der Segen dieser Verborgenheit Gottes. Das war eine harte Schule, aber es war eine Schule. Es war ein Lernprozess, den Hiob in dieser Zeit durchlaufen hat. Und das ist das vierte und letzte: Gottes Verborgenheit lehrt uns Ausharren. Und das sehen wir hier bei Hiob, dass ein Glaube am Ende gestärkt aus dieser Sache hervorgeht. Und übermorgen werden wir das besonders deutlich sehen, weil morgen wird es sich auch schon an einiger Stelle abzeichnen. Und dass Gottes Verborgenheit uns eben auch Ausharren lehrt. Und übrigens, das will ich Ihnen noch sagen, auch der Jakobusbrief betont diesen Zusammenhang. Ja? Der Jakobusbrief sagt, was ist Hiobs Markenzeichen? Wenn man Sie fragen würde, was ist Hiobs Markenzeichen? Was ist das, was ihn besonders charakterisiert? Und der Jakobusbrief sagt, das ist sein standhaftes Ausharren. Dass er dran geblieben ist, dass er an Gott festgehalten hat. Und der Jakobusbrief macht deutlich, das war nicht Hiobs Leistung. Das lag nicht daran, dass er so einen starken Glauben hatte, dass er vor lauter Glaubenskraft nicht laufen konnte, sondern das Geheimnis dafür, dass er durchgehalten hat, liegt daran, dass der Herr treu ist. Und das sagt Jakobus 5, Vers 11 ja sehr deutlich. Warum hat er durchgehalten? Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Und darum hatte Hiob die Kraft auszuharren. Von Hiobs standhaften Ausharren habt ihr gehört und ihr habt das Ende gesehen. Und so wurde das zum Beispiel auch Paul Gerhardt geschenkt. Paul Gerhardt, den man ja den Hiob des 17. Jahrhunderts nennen könnte. Paul Gerhardt, dem wir so viele wunderschöne Gesangbuchlieder verdanken und der ein unheimlich hartes Leben hatte, der die Zeit des 30-jährigen Krieges miterleben musste, der ganz viele seiner Kinder verloren hat, der auf dem Höhepunkt einer schwierigen beruflichen Krise seine geliebte Frau heimgehen lassen musste und der wirklich so eine Art Hiob des 17. Jahrhunderts war und der doch trotzdem dieses Lied geschrieben hat, warum sollte ich mich denn grämen? Habe ich doch Christum noch? Wer will mir den nehmen? Wer will mir den Himmel rauben, den mir schon Gottes Sohn beigelegt im Glauben? Warum sollte ich mich denn grämen? Habe ich doch Christum noch? Wer will mir den nehmen? Und das ist so schön, dass wir auch sehen, wie Gott ihn dann festgehalten hat und wie Gott ihn durch diese ganzen schrecklichen Zeiten hindurchgetragen hat, wie er ihn getröstet hat und wie er ihn sicher ans Ziel gebracht hat. Und darum noch einmal, auch mit der Verborgenheit, die Gott uns manchmal zumutet, verfolgt Gott immer einen liebevollen, guten Plan. Und das möchte ich Ihnen als Ermutigung auch mitgeben, für Zeiten, in denen Sie sich so fühlen wie Hiob. Das Buch Hiob lehrt uns das ganz deutlich und der Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 11, bestätigt das nochmal, dass Gott immer einen liebevollen Plan verfolgt damit, dass er es immer gut meint. Paulus sagt in Römer 8, Vers 28, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und darum, ihr Lieben, dürfen wir sehr getrost sein, auch wenn Gottes Verborgenheit uns manchmal erschreckt. Und Gott hat uns in der christlichen Gemeinde auch einander zur Unterstützung gegeben. Ne? Gott hilft uns ja oft auch dadurch, dass er uns dem Bruder, dass er uns die Schwester zur Seite stellt. Und dass wir uns dann gegenseitig trösten können. Und wir trösten uns nicht dadurch, dass wir sagen, ach, ist doch nicht so schlimm, wird schon wieder werden. Das tröstet überhaupt keinen. Und wir können auch nicht dadurch trösten, dass wir in der Regel irgendwelche tolle Erklärungen finden, warum das jetzt so sein muss und nicht anders. Das ist oft gut gemeint. Aber es hilft nicht wirklich, wenn einer so richtig tief drin hängt. Wir können einander dadurch am meisten trösten, dass wir, wie Hiobs Freunde, das ein Stück weit mit dem anderen aushalten auch, diese Not, dieses Traurigsein, diese Verzweiflung. Aber dann ist es noch wichtiger, dass wir mit dem anderen die Hände falten, dass wir ihn auf Gott hinweisen, auf Jesus hinweisen und dass wir sagen, du, ich verstehe das auch nicht, ich kann es dir nicht erklären und es verschlägt einem die Sprache, aber lass uns gemeinsam zu Gott rufen. Und du kannst 150%ig darauf dich verlassen, dass er treu ist und dass er es gut meint. Und er wird dich da durchbringen. Und ich will mit dir beten. Ich will mit dir weinen. Ich will mit dir beten. Ich will mit dir zu Jesus rufen, dass er dich jetzt vielleicht ganz besonders auf seine Nähe spüren lässt. Und am Ende wirst du einmal erkennen, vielleicht noch in diesem Leben, aber ganz sicher, wenn wir in der Ewigkeit beim Herrn angekommen sein werden, warum es so gelaufen ist und warum es im Letzten immer gut war. Ich fasse nochmal zusammen. Ja, die Verborgenheit Gottes kann uns zur Anfechtung werden. Vor allem, wenn wir mit unseren eigenen Mitteln dagegen ankämpfen wollen, wenn wir unsere eigene Stärke abrufen wollen, dann haben wir keine Chance. Aber das Zweite, Gottes Verborgenheit spricht nicht gegen seine Macht. Nie, mit keiner Silbe. Und Gottes Verborgenheit schränkt seine Macht nicht im Geringsten ein. Das zeigt uns dieses Kapitel auch ganz deutlich. Und dann das Dritte, was wir sagen, Gottes Verborgenheit spricht nicht gegen seine Treue. Keine Sekunde. Sondern Gott setzt sie oft gerade ein als ein liebevolles Erziehungsmittel für seine Kinder. Und dann will Gott uns helfen, dass auch das Vierte bei uns wahr wird. Gottes Verborgenheit lehrt uns ausharren. Lehrt uns, auf ihn zu sehen. Lehrt uns, unsere Hoffnung auf nichts anderes mehr zu setzen im Letzten, als auf unseren geliebten Schöpfer und Retter und Herrn. Und wie gesagt, am Ende wird Hiob sehr gestärkt aus dieser Zeit hervorgehen, weil er am Ende, nachdem das alles durch ist, umso fester weiß, Gott handelt in allem Geschehen. Gott handelt wirklich in allem Geschehen. Und seine Pläne, auch seine Pläne mit mir und mit dir, sind immer vollkommen. Und darum schließe ich mit den berühmten Versen von William Cooper. William Cooper war ein hochbegabter Dichter des 18. Jahrhunderts, der ist im angelsächsischen Sprachraum, also im englischen Sprachraum viel bekannter als bei uns, ein hochbekannter Dichter, der sich klar zu Jesus bekehrt hat. Und dieser Cooper, William Cooper, der hat ein schweres Leben auch gehabt. Beispielsweise hatte er bestimmte Depressionen, die immer wieder nach ihm griffen. William Cooper hatte manchmal sogar mit Selbstmordgedanken zu kämpfen gehabt. Das hat er ganz offen gesagt. Und Gott hat ihm einen wunderbaren Seelsorger und Freund zur Seite gestellt, nämlich den John Newton. Das ist der John Newton, der Amazing Grace geschrieben hat. Der John Newton, der zu Jesus bekehrt wurde, als er noch Kapitän eines Sklavenschiffes war. Und wirklich ein harter Knochen, der dann sein Leben lang darüber immer staunen musste, dass Gott ihn zum Predigen berufen hat. Und dieser John Newton, dieser harte Knochen, wurde dann der beste Freund von diesem hochsensiblen Dichter, William Cowper, oder Cooper spricht man es aus, der, als es ihm besonders dreckig ging, auch eine Zeit lang in Newtons Haus mit ihm zusammen wohnen durfte und mit seiner Familie und um den er sich rührend gekümmert hat. Und der Herr hat den Cooper auch bewahrt. Und hat ihn immer wieder gestärkt. Und er hat ausgerechnet auch diesen William Cooper dazu gebraucht, durch seine Lieder, durch seine Gedichte, andere Leidtragende und Angefochtene zu trösten. In einem seiner letzten Gedichte bekennt Cooper, dass Gott, der sich manchmal verbirgt, aber immer weiß, was er tut, dass Gottes Wege immer genial sind, voller Treue und voller Macht. Dieses Gedicht beginnt mit den Worten: God moves in a mysterious way his wonders to perform. Also Gott handelt oft auf wundersame Weise, auf rätselhafte Weise, wenn er seine Wunder tut. Und jemand hat versucht, dieses Gedicht ins Deutsche zu übersetzen, und ich schließe mit dieser deutschen Übersetzung des Gedichtes God Moves in a Mysterious Way von William Cooper. Unfassbar Gottes Schöpferkraft in Weisheit und in Rat, die herrlich plant und Schätze schafft, wie er es beschlossen hat. Trau Gottes Gnad, dein schwaches Herz macht doch zum Richter nicht. Sieh hinter düsterem Gewölk sein freundlich Angesicht. Was er will, das geschieht gewiss. Du wirst es bald schon sehen. Die Knospe mag wohl bitter sein, die Frucht ist süß und schön. Der blinde Unglaub irrt gar sehr. Gott ist zu wunderbar. Er legt sich dereinst selber aus, macht alles hell und klar. Damit verweist Cooper auf das große Ziel hin, wenn wir dann bei ihm sein werden und wenn wir dann sehen werden, ja, der blinde Unglaub, der an Gottes Macht zweifelt, der irrt gar sehr. Gott ist zu wunderbar. Er legt sich dereinst selber aus. Er wird dir alles klar machen. Er macht alles Licht, er macht alles hell und klar. Allmächtiger, heiliger Gott, wir danken dir dafür, dass du treu bist, dass du mächtig bist und dass du dich um uns kümmerst. Herr, das können wir immer gar nicht verstehen bis ins Letzte, wenn wir uns klar machen, wie viele Milliarden Menschen es auf dieser Erde gibt, Herr, und wie unbedeutend wir von unserem Menschsein her wären. Aber wir dürfen bedeutungsvoll sein, weil du uns geschaffen hast, weil wir nicht das Produkt eines Zufalls sind, weil wir aus deiner Hand gekommen sind, Herr, und weil du unser Leben siehst, weil du unsere Entscheidungen ernst nimmst, Herr, und weil du uns zurückrufen willst zu dir nach Hause. Herr, danke, dass du heute noch rufst. Und danke, dass auch ein Mensch, der vielleicht bis ins hohe Alter ohne dich gelebt hat oder sich verlassen hat, einfach auf seine menschliche Religiosität und nicht erkannt hat, wie sehr er dich und deine Vergebung braucht, dass auch im hohen Alter ein Mensch noch umkehren kann und sich beugen kann vor dir, Herr Jesus, und zugeben, du allein bist unser Retter und unser Herr. Und wir danken dir, dass du den Hiob durchgebracht hast, Herr, dass er am Ende nicht gescheitert ist. Und du weißt, wovon wir zurzeit umgetrieben werden. Du kennst jede einzelne Lebensgeschichte. Du weißt, was in unserem Herzen ist. Du weißt, was uns bis in unsere Träume verfolgt. Aber danke, dass du uns lieb hast und dass du für jeden Einzelnen da sein willst. Und Herr Jesus, dass du das bewiesen hast, dadurch, dass du selbst auf die Erde gekommen bist, Herr. Und dass du gesagt hast, kommt her zu mir alle. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Frieden geben. Amen.